Welcome back.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up, Prof. Hallo Walter.
Hi Martin.
Geht es dir gut?
Martin, die Frage wird seit mehr als 2 Jahren wiederholt und die Antwort lautet immer ja. Auch wenn es nicht so ist.
Nun, es kommt darauf an, was wir, wie schon gesagt, mit wie geht es dir meinen?
Ja, wenn man jemanden fragt, wie es dir geht, und er antwortet, willst du die lange Version oder die kurze Version? Dann weiß man, dass man in Schwierigkeiten steckt.
Genau. Dann muss man ehrlich sein. Wollen Sie es wirklich wissen? Oder fragen Sie nur, weil es eine rhetorische Frage ist?
Es ist eine höfliche Geste.
Genau. Lass uns mit einem Gebet beginnen und loslegen. Vater im Himmel, danke für den Segen, diese Diskussion führen zu dürfen. Wir bitten dich, unseren Verstand und auch den der Zuschauer und Zuhörer zu erleuchten und um die Führung des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Amen.
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 Weißt du, Martin, ich finde es so interessant, dass wir in einer Zeit leben, in der es scheint, als ob zum ersten Mal wirklich alles zusammenkommt und der Herr wirklich sehr bald kommen könnte, oder?
Everything is coming together and the Lord really, really could be coming very soon, right?
Warum will das niemand?
Ich denke, darauf gibt es wahrscheinlich ein paar Antworten. Angst.
Sogar bei denen, von denen man denken würde, dass sie sich über solche Nachrichten freuen würden. Wenn man sagt, die Zeit ist kurz, sehr kurz. Oder man wagt zu sagen, wann 6000 Jahre in etwa vorbei sein sollen, dann flippen sie aus. Wo ist das Problem? Wollen die nicht nach Hause?
Wenn doch nur jeder diese Sehnsucht hätte, heimzugehen.
Was ist die selige Hoffnung? Ist es nicht die glorreiche Erscheinung unseres Herrn?
Ja, aber ich glaube, dass Menschen zu sehr in weltlichen Dingen gefangen sind. Auch wenn sie nicht wollen, aber sie sind zu beschäftigt oder die Zeit läuft davon.
Ich meine, gerade jetzt vor kurzem habe ich wieder zahlreiche Male gehört, nicht zu meinen Lebenszeiten.
Ja, warum?
Warum?
Warum sollte jemand so antworten?
Was ist also die Adventhoffnung und das ewige Leben? Es sind eigentlich 2 Dinge. Die Adventhoffnung ist das Kommen Christi. Aber sie führt für jene, die den richtigen Weg gewählt haben, auch zum ewigen Leben, richtig?
Richtig. Ja, den schmalen Weg.
Es ist also wichtig, dass man die Voraussetzungen für das ewige Leben mit der Adventhoffnung verknüpft. Denn was nützt die Hoffnung, wenn sie nicht mit dem ewigen Leben verbunden ist?
Stimmt. Sollte man sich nicht durch die Adventhoffnung auf das ewige Leben vorbereiten?
Ja, man hofft darauf, dass die Adventhoffnung eintritt, damit das ewige Leben Realität werden wird.
Aber wenn man sich auf das ewige Leben freut, kann man nicht jetzt als Hooligan leben.
Wenn du es so sagst, wie ein Halloweenigan.
Ja, das wird nicht funktionieren. Und es ist eigentlich lächerlich, wenn man denkt, dass wir uns auf das ewige Leben freuen und sie den Tag des Todes feiern.
Ihren Todestag natürlich. Es ist für sie von Vorteil, dass er auf den Reformationstag fällt, also auf den 31. Sie scheinen sich also zu überschneiden. Ursprünglich war das natürlich die Zeit, in der sich die beiden, die Toten und die Lebenden, anscheinend trafen und dadurch gab es diese Überschneidung, diese große Kommunikation. Und eigentlich ist es ein sehr okkulter Tag. Aber wir reden hier nicht über Halloween. Du hast nur Hooligan gesagt.
Es löste etwas aus.
Also 1. Korinther Kapitel 13. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese 3. Die größte aber von diesen ist die Liebe.
These 3, but the greatest of these is charity.
Dieses eine Wort gefällt mir in der Übersetzung nicht. Charity. Im Englischen Nächstenliebe. Denn es ist das Wort Agape, das selbstlose Liebe bedeutet, aber Nächstenliebe, Caritas, wurde da hineingemischt.
Charity, Caritas. Had been mingled in there, and there's to me.
Und für mich ist das Wort Nächstenliebe ein bisschen werkorientiert. Ich halte es also nicht für die beste Übersetzung, aber wir können damit leben.
And thereby these three.
Nun aber bleiben diese drei: Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Weißt du, ich möchte nur erwähnen, dass die Liebe bleibt, während die anderen beiden bei der Wiederkunft verschwinden werden. Denn im Hebräerbrief lesen wir: Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Aber wenn wir von Angesicht zu Angesicht sehen, wird der Glaube seine feste Zuversicht erkennen. Denn wenn man tatsächlich sieht, braucht man keinen Glauben mehr. Und der Beweis wird vor unseren Augen stehen. Martin, warum war es Gott so wichtig, dass Erlösung durch Glauben geschieht?
Nun, ich glaube, es zeigt, dass man Vertrauen hat in dem, was er sagt.
Denn wenn man lernt zu vertrauen, was man nicht sieht, wie viel mehr wird man dann dem vertrauen, was man sehen kann? Also nicht sehen zu können oder durch ein dunkles Glas zu sehen, erfordert Glauben. Denn das, was man nicht sieht oder vielleicht nicht begreifen kann, muss man durch Glauben ergreifen. Der Glaube führt also zur Hoffnung. Wenn man keinen Glauben hat, worauf hofft man dann? Es gibt nichts, worauf man hoffen kann, richtig?
Stimmt.
Also worauf hoffen wir? Und warum hoffen wir auf etwas? Wir hoffen auf das ewige Leben. Wir hoffen, dass diese Welt zu Ende geht. Wir hoffen auf eine bessere Welt. Wir hoffen auf vieles, viele Dinge. Und dann ist dann noch die Nächstenliebe, diese Agape, die man entwickeln muss. Denn ohne sie wird man im Himmel nicht glücklich sein können.
Es ist, Petrus hatte das gleiche Problem.
Ja.
Wir alle haben das gleiche Problem.
Ja, wir haben es schon oft besprochen. Und dann hatte er in seiner Petrusleiter zum Schluss dann Agape, richtig? Also, man muss dorthin wachsen. Aber um dorthin zu gelangen, braucht man Glauben. Und man braucht Erlösung durch Glauben. Und dann braucht man Hoffnung. Aber die größte von ihnen wird die einzige sein, die bleibt. Die anderen beiden werden nicht mehr im Wörterbuch zu finden sein. Denn wenn man die Realität erst einmal eintritt, braucht man keinen Glauben und keine Hoffnung mehr. Denn die Hoffnung hat sich erfüllt. Also, worauf hoffen wir? Psalm 31, Vers 25. Seid stark und euer Herz fasse Mut, ihr alle, die ihr auf den Herrn harrt. Also, worauf hoffen wir, Martin?
Nun, eigentlich hoffen wir, dass der Herr kommt und uns das ewige Leben schenkt.
Ja, das ist unsere Hoffnung. Auch wenn alles sehr düster aussieht, ist das unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung beruht also immer wieder auf unserer Beziehung zu Christus und darauf, dass er kommen und uns retten wird. Es ist wie ein Kind, das darauf wartet, von seinen Eltern abgeholt zu werden. Es weiß, dass sie kommen werden. Psalm 33, Vers 18. Siehe, des Herrn Auge sieht auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Die Hoffnung ist also sehr wichtig, Martin. Wie sehen wir aus, wenn wir die Hoffnung verlieren?
Depressiv, niedergeschlagen.
Was glaubst du, wie viele Menschen ohne Hoffnung sind?
Ich denke, dass die Menschheit bei allem, was derzeit passiert, langsam die Hoffnung verliert.
Gerade diese Woche hat wieder ein junges Mädchen Selbstmord begangen. Ich schrieb an die, die mich informiert hatten, und fragte, ob es niemanden gab, der ihr hätte helfen können. Wir brauchen Hoffnung, Martin. Ohne Hoffnung werden wir im Sumpf ertrinken.
So ist es. Zu deiner Frage, ob es niemanden gibt. Es gibt jemanden, aber niemand führt uns mehr zu ihm. Jesus, der Einzige, der uns wirklich echte Hoffnung schenkt. Manchmal hat man vielleicht einen Tag, an dem einfach alles schief läuft.
Solche Tage hast du nicht, außer vielleicht heute.
Schauen wir mal. Aber dann liest man so etwas und merkt, wo die Hoffnung ist.
Ja, unsere Hoffnung muss am rechten Ort sein. Psalm 33, Vers 22. Deine Gnade, o Herr, sei über uns, wie wir es von dir erhoffen. Also ist Barmherzigkeit mit Hoffnung verbunden?
Ja.
Will Gott, dass wir Hoffnung haben?
Die ganze Zeit. Deshalb hat er es in die Bibel geschrieben.
Wollen Eltern, dass ihre Kinder Hoffnung haben?
Ja.
Also muss Gott wollen, dass wir Hoffnung haben, nicht wahr? Gebt die Hoffnung nicht auf. Gebt nicht auf. Also Martin, die Sehnsucht nach der Ankunft Christi und das Ausharren im rechten Tun sind Voraussetzungen für das ewige Leben. Würdest du dem zustimmen?
Ja, definitiv.
Okay, kommt man durch rechtes Tun in den Himmel?
Nein, der Glaube bringt dich in den Himmel.
Okay. Wenn man die Wiederkunft hinauszögern möchte oder das Feuer verliert, liegt es daran, dass man ihn nicht wirklich liebt. Könnte man so eine Aussage machen? Könnte man das?
Ja.
Martin, dann muss es unzählige Menschen geben, die ihn nicht wirklich lieben, weil sie nicht wollen, dass er kommt. Angenommen, du hast gerade die Liebe deines Lebens kennengelernt und sagst, ich will nicht, dass du kommst. Da stimmt etwas nicht.
Weißt du was? Wieder die Logik. Man kann nicht hoffen und sich dann nicht danach sehen.
Genau. Die moderne Theologie verneint also die Notwendigkeit der Wiederkunft, da die Toten ihm im Tod begegnen. Und deshalb wird die Wiederkunft verworfen, aber die buchstäbliche Wiederkunft Christi ist nach der Bibel die selige Hoffnung, nicht wahr? All diese Dinge hängen also ziemlich eng zusammen. Wie heißt die Gemeinde, der du angehörst?
Die siebten Tags Adventisten.
Da gibt es zwei verschiedene Aspekte, richtig?
Ja.
Eines bezieht sich auf das Gesetz, das andere auf die Wiederkunft. Und beide müssen mit einbezogen werden.
Das müssen sie. Ihr werdet den siebten Tag heiligen, bis der Herr kommt, um euch nach Hause zu holen.
Sag das noch einmal.
Ihr werdet den siebten Tag heiligen, bis der Herr kommt, um euch nach Hause zu holen.
Nun, ist das vierte Gebot das Gebot der Beziehung?
Ja, unbedingt.
Es ist die vollständige Beziehung. Geht es darum, dir persönlich in einer Beziehung zu begegnen?
Auf jeden Fall. Erinnerst du dich an das Zitat, das wir vor ein paar Folgen über das Licht der ersten Tafel und der zweiten Tafel hatten?
Ja, ja.
Und das vierte Gebot, das dann noch heller leuchtet. Es gibt einen Grund dafür.
Ja.
Der siebte Tag ist genau, was du gerade gesagt hast. Ein Beziehungstag.
Das ist also der Tag für eine besondere Begegnung, richtig? Wenn man eine besondere Begegnung mit einer wichtigen Person hat, aber nur ein Handy zur Verfügung hat, ist das okay? Aber ist es dasselbe wie die echte Gegenwart?
Nein.
Gut. Würdest du sagen, ich brauche die echte Gegenwart nicht? Ich habe ja das Handy.
Nein.
Geht nicht, oder?
Nein.
Okay. Also, dieser Lebensbereich. Johannes 11, Vers 21. Da sprach Martha zu Jesus, als ihr Bruder Lazarus gestorben war, nicht wahr? Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Weißt du, wenn die Welt nur die Antwort lesen würde, sollten sie eine bestimmte Lehre erkennen.
Ja.
Nuances of doctrine, shouldn't they?
Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Wann erwartet sie also, dass er aufersteht?
Am letzten Tag.
Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und die Antwort? Hat sie es geglaubt?
Ja, absolut.
Sie hat es geglaubt, aber sie hat gedacht, es wird noch kommen.
Ja.
Warum hat er gesagt, Lazarus schläft? Weil er nicht wirklich tot ist. Er schläft nur vorübergehend. Aber er ist tot, denn Jesus sagte ihnen ganz klar, Lazarus ist tot. Aber wenn man in Christus ist, schläft man nur. Nun gut, wir wissen also, dass es eine Auferstehung geben wird. Wir wissen, dass die Toten nicht bei Christus sind, wenn sie sterben. Sie wissen nichts. Und deshalb hört alles auf. Der Glaube und die Hoffnung hören auf. Alles hört auf. Aber der letzte Gedanke, mit dem man stirbt, ist ein sehr wichtiger Gedanke. Wo will man sein und wer wird kommen und einen retten?
Ja.
Gut. Schauen wir uns an, was Paulus an Timotheus geschrieben hat. 2. Timotheus, Kapitel 4. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Martin, wenn er sagt, an jenem Tag, meinte er den Tag, an dem er stirbt?
Nein, er sagte dasselbe wie Martha.
Es sind genau dieselben Worte, oder? Und er achtet darauf, dass er nicht missverstanden wird, denn er sagt, sondern euch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Was war Paulus selige Hoffnung?
Die Auferstehung bei der Wiederkunft.
Und die Wiederkunft, richtig? Und liebt er diese Erscheinung, diese Wiederkunft?
Oh ja, er sagt es.
Wie wichtig ist es also, dass wir seine Erscheinung lieben? Warum wollen es alle hinauszögern?
Ich glaube nicht, dass sie Hoffnung und Glauben haben.
Ich denke, der einzige gute Grund, es hinauszögern ist, um ein wenig mehr Zeit für die Verlorenen zu erbitten.
Aber dann muss es aufrichtig sein und nicht nur ein Lippenbekenntnis. Man will also eigentlich mehr Zeit für sich selbst.
Aber für uns individuell müssen wir doch seine Erscheinung lieben, weil wir das ewige Leben bekommen werden, wenn wir seine Erscheinung lieben.
Es sagt hier, basically, if you love his appearing.
And if you love his appearing. Und wenn man seine Erscheinung liebt, hat man seine Sünden aufgegeben und man hat nichts zu verbergen oder zu befürchten, weil die Sünden verschwunden sind. In Hebräer 9, Vers 28 lesen wir, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen, zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Die Bibel ist sehr klar. Alles geschieht bei der Wiederkunft. Aber man muss ihn erwarten. Man muss sein Erscheinen lieben. Titus 2, Vers 11. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und erzieht uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus. Da ist diese Genitivkonstruktion. Der große Gott und der Erlöser, Jesus Christus, sind ein und dasselbe. Sie sind eins. Und diese selige Hoffnung ist eindeutig die herrliche Erscheinung der großen Gottes und unseres Erlösers, Jesus Christus.
Und warten ist ein Verb. Es bedeutet also, dass man sich wirklich darauf freut.
Ja, man muss sich darauf freuen. Also Martin, wenn man sich nicht darauf freut, bedeutet es, dass man nicht bereit ist. Oder man hat nicht die richtige Beziehung. Ist das nicht selbstverständlich?
Wir können noch einmal auf die Freundin zurückkommen. Wenn man sie nicht wirklich sehen will, gibt es ein Problem.
Da gibt es definitiv ein Problem. Der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöst von aller Ungerechtigkeit und reinigt sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Es gibt also diese Kombination. Es geht um Beziehung. Und darum zu begreifen, was Christus tatsächlich für dich tut. Manche sagen, dass der Herr sein Kommen verzögert. Lukas 12, Vers 37. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Wir müssen wachen und schauen. Auf was?
Auf die Zeichen, die zeigen, dass die Wiederkunft des Herrn nahe ist.
Okay.
Nahe vor der Tür.
Stell dir vor, du lebst in den früheren Zeiten und irgendwann soll die Postkutsche kommen und diese besondere Person mitbringen. Würdest du nach einer Staubwolke irgendwo am Horizont Ausschau halten?
Vor allem, wenn man nicht genau weiß, zu welcher Stunde oder an welchem Tag sie kommt.
Ja, oder ob sie sich verspätet oder so.
Ab und zu schaut man schon mal nach.
Man hält Ausschau. Du wirst nach den Zeichen Ausschau halten. Okay. Und wenn er in der zweiten Nachtwache kommt oder in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, glückselig sind jene Knechte. Das erfordert also Geduld, weil man nicht weiß, ob er in der ersten, zweiten oder dritten Wache kommt, richtig? Das solltet ihr aber wissen. Wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Also, hier haben wir einen Vergleich. Wenn man weiß, dass Diebe einbrechen werden, dann passt man doch auf, oder? Wie viel mehr, wenn man darauf wartet, dass der Menschensohn kommt? Petrus aber sprach, Herr, sagst du dies Gleichnis zu uns oder auch für alle? Der Herr aber sprach, wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft setzen wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchen Tun finden wird. Alles ist in dieser seligen Hoffnung verpackt, damit der Höhepunkt erreicht wird und wir bald nach Hause gehen können.
Was für ein wunderbarer Tag das sein wird.
Hat Paulus sie?
Ja.
Hatte Petrus sie?
Ja.
Hatte Johannes sie? Warum sollten wir sie nicht haben? Hatte Martin Luther sie?
Ja. Hatten es die frühen Adventisten?
Absolut. Auf jeden Fall.
Wie gesagt, was hindert uns daran, sie zu haben?
Warum scheint es in unserer Zeit daran zu fehlen? Was ist schiefgelaufen, Martin?
Ich glaube, es liegt daran, dass wir so nah dran sind, dass der Teufel so beschäftigt ist und uns auf Trab hält.
Er hat Wasser auf das Feuer geschüttet. Es gibt noch einen anderen Aspekt, der sehr wichtig ist, Martin. Wir dürfen sein Kommen nicht herunterspielen. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Finden wir es immer mehr?
Nein.
Einige der Theologen sind Experten darin.
Auf jeden Fall. Sie sagen uns, nein, nicht in 100 Jahren.
Mindestens nicht in 100 Jahren. Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang an der Schöpfung gewesen ist. Nichts hat sich verändert. Alles ist gleich geblieben. Ich weiß nicht, auf welchem Planeten sie leben, aber es ist definitiv nicht derselbe.
But it's definitely not the same. Hm?
Da bin ich ganz bei dir.
Martin, das ist auch eine interessante Aussage in Bezug auf die Evolution, weil alles so weitergeht, wie es von Anfang an war. Das ist die Einheitslehre. Und daraus ergeben sich lange Zeitalter. Vielleicht kommen sie deshalb auf so lange Zeiträume, weil sie zu Vertreter der Einheitslehre wurden.
Das kann sein.
Es könnte sein. Es gibt noch einen anderen Aspekt. Wir sollen also das Kommen Christi nicht herunterspielen. Wir sollen nicht sagen, wo ist die Verheißung seines Kommens? Denn diese Leute werden Spötter genannt.
Nun, zur Zeit Jesu und Paulus haben sie es schon gesagt. Also, wenn man es so nimmt, hat die Endzeit da schon angefangen.
Warum nennt man es die letzten Tage? Weißt du, Martin, wir leben in den letzten Tagen. Das hat in der Welt so viel Verwirrung gestiftet, weil die Menschen sagen, oh, wir leben schon lange in den letzten Tagen. Bis zur Zeit Christi gab es nur die Verheißung. Bis zur Zeit Christi gab es nur einen Typus. Hier gab es ein Gegenbild. Es gab Zeugen für den Gegentypus. Es gab sehr genaue Zeugen. Nehmen wir Johannes. Lasst uns schauen. Ich glaube, es ist in Lukas, Martin. Hier ist es. Wir sind in Lukas. Sehr schön. Lukas erzählt uns ziemlich genau, was Johannes Auftrag war. Wir lesen in Lukas Kapitel 1, was der Auftrag war. Zacharias war der Vater von Johannes dem Täufer. Er glaubte dem Engel nicht und wurde deshalb stumm. Aber als das Kind geboren wurde, fragten sie, wie es heißen sollte. Und sie wählten den Namen Johannes. Und das Volk war beunruhigt, weil dies kein richtiger Familienname war. Dann schrieb er aber auf, dass es Johannes sein sollte. Und seine Zunge löste sich. Dann sagt er voraus, was der Auftrag sein würde. In Vers 71 sagt er, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedachte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen.
In holiness and righteousness before him all the days of our life.
Nun bezieht er sich auf Johannes und sagt, und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest, seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Nun, Martin, hätten sie das nicht wissen müssen?
Eigentlich schon. Denn alles im Opfersystem wies bereits darauf hin.
Aber er musste die Gewissheit der Erlösung verkünden. Also am Ende der Zeit, wenn der antitypische Elia kommt, ist es dann wieder wichtig, die Gewissheit der Erlösung zu verkünden? Nun, wenn man das Gesetz wegnimmt, gibt es keine Übertretung, richtig? Braucht man einen Erlöser, wenn es keine Übertretung gibt? Nein. Brauchen wir also in unserer Zeit wieder die Gewissheit der Erlösung?
Nun, gehen wir doch einmal zu Vers 6 zurück.
Ja.
Schau mal, es geht um Zacharias und seine Frau.
Ja.
Sie waren aber alle beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Also sie brachten ihrem Sohn dasselbe bei.
Nun, Martin, das Thema Gerechtigkeit aus Glauben kann sehr verwirrend sein. Sonst gäbe es doch nicht so viel Aufstand dagegen, oder? Also musste er die Gewissheit der Erlösung verkünden. Vers 78. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf das es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Das ist ein sehr wichtiger Auftrag, nicht wahr?
Und das war der Typ.
Ja.
Und wir sind jetzt beim Antityp.
Weißt du, Martin, wenn ich diese Geschichte fortsetze, weiß ich, dass ich wieder vom Thema abschweife. Es scheint, dass wir das ständig tun. Aber wir lesen in Kapitel 2, was geschah, als die Geburt Jesu den Hirten angekündigt wurde. Und wir lesen ab Vers 6. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Das ist Maria. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Hast du mal darüber nachgedacht? Der Sohn Gottes wird geboren und in der Herberge war kein Platz für sie. Nun, die Herberge ist sehr wichtig. Und wir werden auch später in dieser Studie auf die Herberge zu sprechen kommen. Denn die Herberge ist eigentlich das Krankenhaus, die Gemeinde. In der Gemeinde gab es keinen Platz für Christus. Er war ein viereckiger Pflock in einem runden Loch. Er passte nicht hinein. Und es war notwendig, dass er um das Volkes Willen starb und dass das Volk um seinen Willen starb, nicht wahr?
Ja.
Das ist also sehr typologisch und aktuell. Er wurde also in eine Krippe gelegt, weil es in der Herberge keinen Platz für ihn gab. Er hätte Luxus haben sollen, eine königliche Umgebung, aber es gab keinen Platz für ihn in dieser Umgebung. Dann, und das ist interessant, es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht.
Abiding in the field. Keeping watch over their flocks by night.
Hast du das jemals typologisch statt wörtlich gelesen?
Wie Wächter auf der Mauer.
Okay. Sie waren also in derselben Gegend. Warum wird das gesagt? Warum in derselben Gegend? Oder könnten wir sagen, in der gleichen Gemeinde? Es gab keinen Platz für ihn. Es gab keinen. Er wurde in eine Krippe gelegt. Es gab keinen Platz für ihn.
Das war's.
Aber in derselben Gemeinde, in derselben Gegend, gab es Hirten. Wofür sollen die Hirten ein Typus sein? Pastoren, richtig?
Ja.
Sie bleiben auf dem Feld. In anderen Gleichnissen gab es auch Felder. Jesus sagte, dass in einem Feld Schätze versteckt waren. Was ist nun das Feld? Das Wort Gottes, richtig? Das Wort Gottes. Es gab also Hirten, die auf dem Feld wohnten. Martin, es gab Leute, die die Heilige Schrift studierten. Sie wohnten auf dem Feld. Und was taten sie? Sie haben Wache gehalten.
Ja, Wächter.
Ist das nicht interessant?
Sie hüteten die Herde.
Weißt du was? Man könnte anfangen, es zu lesen.
Es ist faszinierend.
Und man wird nicht weit kommen, weil es so viel zu beachten gibt, wenn man anfängt, es typologisch zu lesen. Nicht wahr?
Keeping watch.
Wachen. Aus welchem Grund wachten sie? Weil sie über ihre Herde wachten.
Ja.
Wann haben sie die Herde gehütet?
Bei Nacht.
Martin, fällt dir diese Typologie auf?
Oh, definitiv. Es ist faszinierend.
Leben wir in der Nacht dieser Welt?
Wir leben genau da.
Wann wird Christus kommen? Um welche Zeit, sagt die Bibel?
Er wird um Mitternacht kommen.
Okay. Ist es dann dunkel? Es ist der dunkelste Teil der Nacht, richtig? Er kommt in der Nacht. Also, Martin, es muss Hürden in derselben Gegend geben. Was ist mit den anderen? Es gab keinen Platz für sie. Martin, es hat sich nichts geändert.
Nichts.
Es hat sich nichts geändert.
Das bringt uns nur wieder zum Anfang zurück. Okay, wir sind vom Thema abgekommen, aber das beweist nur, dass es die letzten Tage sind.
Es sind die letzten Tage. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Doch warum leuchteten die Herrlichkeit um sie herum? Weil sie bei Nacht ihre Herden hüteten. Sie konnten die Botschaft besser verkünden als die Gelehrten und Prälaten, die keinen Platz dafür hatten.
Sie taten tatsächlich das, was der Vater ihnen aufgetragen hatte.
Nun, ich schweife vom Thema ab. Also lass mich die Bibel wieder hinlegen und weitermachen. Also Martin, wir dürfen seine Wiederkunft nicht herunterspielen und wir müssen ausharren. Wir müssen wachsam sein. Und je dunkler es wird, desto wichtiger ist es. Römer 2, Vers 7. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Es gibt etwas Erstrebenswerteres, aber man darf nicht halbwegs aufgeben. Man muss durchhalten. Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das sind tiefe Worte, Martin. Oder 1. Johannes 2, Vers 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Das ist ein wiederkehrendes Thema. Und wenn wir den Punkt verfehlen, könnten wir das Ziel verpassen.
Und wie du schon sagtest, nicht beim Tod, sondern bei seiner Wiederkunft.
Richtig. In 1. Thessaloniker 3, Vers 13 lesen wir, dass eure Herzen stark und untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Alles läuft auf diesen Punkt hinaus. Dies ist die gesegnete Hoffnung. Man kommt nicht drum herum. Aber man muss ein Hirte sein. Man muss bei Nacht wachen. Man muss sich um die Herde kümmern. Wer ist dein Bruder? Wer ist dein Nachbar? Jeder in deiner Umgebung, richtig?
Ganz genau.
Hier ist ein Zitat aus dem Geist der Weissagung. Es ist die Pflicht eines jeden Gläubigen, sein Taufgelübde treu zu erfüllen. Wenn schon ernsthaftes Ausharren und Fleiß nötig sind, um in den irdischen Dingen Erfolg zu haben, wie viel wichtiger ist es dann, dass wir uns ernsthaft bemühen, den himmlischen Schatz zu erlangen? Martin, wir müssen uns also gegenseitig ermutigen und nicht von denen ablenken lassen, die für die Wiederkunft keinen Raum haben.
Stimmt. Lasst euch nicht die selige Hoffnung rauben.
Johannes 8, Vers 13. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, du gibst Zeugnis von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Johannes 15, Vers 9. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Es gibt also diesen ständigen Kontrast. Es gibt die Ungläubigen und dann gibt es die, die dranbleiben und ausharren. Römer 11, Vers 22. So sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, die Strenge gegen die, welche gefallen sind, die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Wie wichtig ist das Ausharren?
Leben und Tod, Güte und Strenge Gottes. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen nur die Strenge Gottes sehen, seinen Zorn bei der Wiederkunft Aber eigentlich ist es seine Güte, denn er kommt um die...
Es kommt darauf an, auf welche Seite des Zauns man steht.
So ist es.
Es wird zwei Seiten geben. Die einen sagen, Felsen fallen auf uns. Versteckt uns vor dem Angesicht dessen, der mit den Wolken kommt. Die anderen werden sagen, das ist unser Gott, auf den wir gewartet haben. Er wird uns retten. Also, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 24. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Wenn man die Wahrheit kennt, darf man sich nicht ablenken lassen. Wie gesagt, lasst euch nicht die selige Hoffnung rauben. Denn wenn sie uns die selige Hoffnung nehmen, bleibt uns nichts mehr. Nichts.
Nichts.
Da ist also dieser junge Mann, der Jesus guter Meister nannte. Und siehe, einer trat zu ihm und sprach, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Wie viele Menschen fragen das heutzutage? Viele, oder?
Sehr viele.
Er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Es gibt kein Gut außer einem, das ist Gott. Martin, ist es möglich, dass dieser junge Mann wusste, dass er es mit Gott selbst zu tun hatte?
Ich denke ja.
Und deshalb nannte er ihn guter Meister. Und Jesus hat es auch betont, indem er sagte, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du damit sagen, junger Mann, dass du weißt, dass du mit Gott sprichst? Willst du aber ins Leben eingehen, so halte die Gebote. Hat der Herr inzwischen beschlossen, dass das veraltet ist?
Es ist so klar. Die Sache ist, dass die meisten versuchen, das zu umgehen. Oh, aber er spricht hier nicht von den 10 Geboten. Entschuldigung.
Oh, okay. Warum nennt er sie dann?
Genau. Oh, aber dann halten sie inne. Ja, aber er nennt sie nicht alle. Wenn man möchte, findet man immer eine Ausrede.
Okay. Da sprach er zu ihm, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hier geht es also um die zweite Tafel. Und er fasst sie zusammen und sagt, dass dies die Nächstenliebe ist. Martin, warum hat er die erste nicht genannt? Du sagst, er hat die Hälfte ausgelassen. Warum hat er sie nicht genannt?
Weil er wusste, dass dies der fehlende Teil bei dem jungen Mann war.
Das war sein Problem, nicht wahr? Dieser reiche Jüngling war bereit, etwas von seinem Reichtum mit seinem Nachbarn zu teilen. Aber er war nicht bereit, alles mit Gott zu teilen.
Ist das nicht erstaunlich? Wir haben wieder den Punkt erreicht, an dem die zweite Tafel wegfällt, wenn man sich nicht an die erste Tafel hält. Es spielt keine Rolle, ob man sich um seinen Bruder kümmert, alles richtig tut, aber man hat die Beziehung verloren.
Man bekommt keine Kraft, wenn man die erste Tafel nicht hat.
Das Licht, das man ihnen bringt, ist auf der ersten Tafel.
Dieser junge Mann sagt zu ihm, all diese Dinge habe ich von meiner Jugend an gehalten, was fehlt mir noch? Nun, was hat er nicht erwähnt? Du musst Gott lieben.
Die Beziehung.
Gut. Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Martin, er spricht ja wie der Papst, oder? Sagt das nicht auch der Papst? Geh und verkaufe alles, was du hast und lebe in einem Kloster und sperre dich ein?
Ja, und seine Kumpels vom Weltwirtschaftsforum sagen das Gleiche. Man wird nichts besitzen und man wird glücklich sein.
Na gut, also sagt Jesus, schaff alles ab, was du hast und folge mir nach. Das war ein zu hoher Preis.
Es war aber auch eine sehr spirituelle Sache.
Okay. Wenn man es tut, wenn man alles auf den Altar legt und bereit ist, alles zu verlieren, ist es da nicht erstaunlich, wie Gott es manchmal umdreht?
Oh ja.
Oh, yes.
Verliert man alles oder gewinnt man alles?
Gewinnt alles.
Man gewinnt alles, oder?
Absolut.
Selbst wenn man alles verliert, was Geld betrifft, gewinnt man immer noch alles, oder?
Das ist es. Man gewinnt wahren Reichtum. Hat Gott nicht deshalb gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes?
Ja.
Und all diese Dinge werden hinzugefügt werden.
In den Tagen, als Jesus auf der Erde war, gab es viele, die reich waren. Nikodemus war ein reicher Mann. Er finanzierte im Grunde die erste Gemeinde. Also setzte er seinen Reichtum weise ein. Aber dieser junge Herrscher war nicht bereit, alles den Armen zu geben. Wer sind nun die Armen, Martin?
Die geistlich Armen.
Die geistlich Armen. Diejenigen, die Erlösung brauchen. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Er war kurzsichtig. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Es ist interessant. Damals hieß es, dass man von Gott gesegnet war, wenn man reich war. Es war der Beweis dafür, dass man Teil des Reiches Gottes war. Und jetzt kommt Jesus und dreht die Sache um. Ist es falsch, Geld zu haben?
Nein.
Nein. Die Liebe zum Geld ist das Problem, nicht das Geld. Vertraut also nicht den neuen Übersetzungen, die die Liebe aus diesem Satz herauslassen. Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Das Problem ist also nicht das Geld, das Problem ist die Liebe zum Geld.
Wenn man es über die Beziehung zu Gott stellt.
Ja. Was sagt er zu Zachäus?
Er sagte, du musst alles zurückzahlen, was du gestohlen hast.
Ja, und was tat Zachäus? Er tat genau das. Er sagte, wenn ich jemandem Unrecht getan habe, werde ich es vervielfacht zurückzahlen. Aber er hat nicht gesagt, dass er seine Arbeit aufgeben soll.
Nein.
Auch Johannes der Täufer hat denen, die zu ihm kamen, nicht gesagt, dass sie kündigen sollen. Er sagte, seid zufrieden. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Das ist dieselbe Geschichte, die auch im Markus-Evangelium steht. Wir haben es gerade bei Matthäus gelesen. Und Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Okay, Martin, in dieser Geschichte, die wir bei Markus lesen, gibt es ein paar zusätzliche Infos. Hier lesen wir, es lief zu einer zu und fiel vor ihm auf die Knie. Liegt es also nahe, dass er wusste, dass er es nicht mit einem einfachen Menschen zu tun hatte?
Ja.
Okay. Der Rest der Geschichte ist die gleiche, aber sie hat einen weiteren Twist, weil Jesus sagt, du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Das ist ein weiterer Zusatz. Wir haben also zwei Dinge. Er kniete nieder und es heißt, dass Jesus ihn lieb gewann und zu ihm sprach, eines fehlt dir. Nun, Nächstenliebe und Liebe zu Gott.
Love God.
Ja.
Okay. Was verlangt Gott also? Er bittet um Erwiderung. Gott liebt dich. Deshalb sollst du Gott lieben. Nun, hat man eine Beziehung zueinander, wenn der eine liebt und der andere nicht?
Nein, das geht nicht.
Nein, das muss auf Gegenseitigkeit beruhen. Sonst geht es nicht. Das bringt nichts, oder? Also Martin, ist es unangebracht, wenn Gott verlangt, dass man ihn liebt?
Nein, überhaupt nicht. Denn er liebt uns.
Ist es nicht wie eine Ehe?
Ja.
Na gut, wenn es wie eine Ehe ist, muss sie auf Gegenseitigkeit beruhen. Gott ist also nicht unvernünftig. Satan sagt, es sei unangebracht, aber es ist nicht unangebracht, denn das ist die Natur der Liebe.
Ja, aber Satan behauptet, dass Gott verlangt, dass man ihn liebt. Aber er vergisst, dass Gott dich zuerst geliebt hat.
Aha. Gut. Als wir noch Sünder waren, ist Gott für uns gestorben, also muss er uns lieben. Denn niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt, oder?
Ja.
Für einen Freund. Diese kleinen interessanten Details, die hier eingefügt werden, machen die Geschichte lebendig. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach.
Ich glaube, der letzte Teil hat ihn wirklich gepackt.
Würde ihm etwas fehlen, wenn er ihm gefolgt wäre?
Nichts.
Hat es dir bisher an etwas gefehlt?
Nein.
Hat es mir an etwas gefehlt? Nein.
Aber deine Augen haben sich geöffnet. Denn wenn man eine weltliche Ansicht hat, werden einige sagen, nun, wir haben was verloren. Denn ihre Augen sind nicht offen für die selige Hoffnung und die Erfahrung, dass man alles hat, was man braucht.
Meine Frau hat gerade ein Buch über einige unserer Erfahrungen geschrieben. Und als wir es noch einmal lasen, waren wir absolut erstaunt darüber, wie Gott uns in all den Jahren geführt hat. Wenn man bedenkt, woher wir kamen und wo wir jetzt sind und was mit denen passiert ist, die standhaft geblieben sind, bin ich jetzt schlechter dran oder besser dran? Diese Fragen müssen wir uns stellen.
So ist es.
Auch wenn die Zeiten hart sind, sind wir schlechter dran oder besser dran? Nun, es gibt noch eine Geschichte. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Und es stammt aus dem Lukas-Evangelium. Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Ist es nicht interessant, dass er in beiden Fällen über das Gesetz und die Gebote spricht? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Dieser Schriftgelehrte hatte also beide Tafeln. Das hatte er richtig verstanden, nicht wahr? Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben.
Ja.
Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist mein Nächster? Nun, das ist typisch.
Hätte er diese Frage auch gestellt, wenn er wirklich die erste Tafel gehalten hätte?
Nein, das hätte er nicht. Aber er tat es. Er stellte sie. Hielten sich die Juden für die Auserwählten?
Das stimmt.
Wie viele religiöse Systeme haben Wahlen?
Alle von ihnen.
Okay, auch die protestantischen Konfessionen.
Ja.
Okay. Und Jesus antwortete und erzählte eine Geschichte. Und die Geschichte wirft diesen jungen Mann völlig aus der Bahn, oder? Wir haben es schon oft gelesen, aber lass es uns noch einmal lesen. Denn das ist es, was es bedeutet, zu den Menschen zu gehören, die auf das Kommen des Herrn warten und wachen. Es war ein Mensch. Das ist allgemein. Es ist sehr allgemein. Es könnte jeder sein, oder? Der ging von Jerusalem hinab nach Jericho. Nun, Jericho war eine verfluchte Stadt. Jerusalem war die Stadt der Erlösung. Man kann nicht nach Jericho hinaufgehen. Man kann nur hinuntergehen. Und fiel unter die Räuber, die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Wenn wir diese Geschichte typologisch lesen, dann würden wir sagen, dass die Menschheit im Allgemeinen vom Jerusalem-Prinzip abgewichen ist und sich auf das Jericho-Prinzip zubewegt. Und wenn man das tut, fällt man unter die Räuber und sie werden dir dein Gewand der Gerechtigkeit ausziehen. Also die Dämonen werden dich packen und dich verwunden und dich halbtot zurücklassen.
Ja.
Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er vorüber. Von wem redet er?
Den Pharisäern.
Na gut, diese Leute dachten also, sie seien die Auserwählten Gottes. Sie waren gerettet. Dieses erbärmliche Wesen dort drüben war offensichtlich nicht würdig. Gott hat ihn nie beschützt. Und so ging er auf der anderen Seite vorbei. Ebenso kam auch ein Levit. Der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Das ist beeindruckend. Der andere ging nur vorbei. Dieser warf sogar einen Blick auf dieses erbärmliche Wesen und entschied, dass es sich nicht lohnt und ging weiter. Martin, wenn sündige Menschen das Problem sind, wie viele sagen, kümmere dich nicht, misch dich nicht ein oder hilf dem nicht. Schau der mit der komischen Frisur und den 5 Nasenringen an. Anschauen und auf der anderen Seite vorbeigehen. Passiert das heute noch? Ein Samariter aber, das war ein Schimpfwort. Anscheinend fand diese Geschichte tatsächlich statt und Jesus wandte sie im geistlichen Format an. Also ein Samariter von den Leuten verachtet, der auf Reisen war. Das ist interessant, denn der Samariter kam nicht von Jerusalem herunter. Er war nicht auf dem Weg nach Jericho. Er war auf der Reise. Er kam dahin. Das ist faszinierend. Begegnest du Menschen dort, wo sie sind?
Ja, das sollte man.
Okay. Und als er ihn sah, jammerte es ihn, und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Wir haben schon einmal über eine Herberge gesprochen, oder? Dies war eine besondere Herberge, denn es war ein Krankenhaus. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Das sollte einen Hinweis darauf geben, wer dieser Verachtete, für den es keinen Platz gab, wirklich war. Es war ein Samariter. Denn die Juden sagten Jesus, du bist ein Samariter. Du hast einen Dämon. Sie hassten, was er vertrat.
Seine Gemeinde hatte keinen Platz für ihn.
Da gab es keinen Platz. Da war kein Platz. Er musste in eine Krippe gelegt werden. Aber es gab ja ein paar Hirten auf dem Feld, die sich um die Herde kümmerten. Dieser Samariter ist also ein Typus für Christus. Verachtet und verlassen von den Menschen. Aber er war auf dem Weg zu uns, um uns in unserer Not zu begegnen. Und dann goss er etwas sehr Interessantes aus, Öl und Wein. Öl ist der Heilige Geist, Wein ist die Lehre. Er setzte ihn auf sein eigenes Tier. Er trug ihn. Sein eigenes Tier. Das ist auch ein Symbol für die Gemeinde, die wahren Hirten. Denn er nimmt ihn mit in eine Herberge. Er nimmt ihn mit in die Gemeinde und kümmerte sich um ihn. Er selbst kümmerte sich um ihn. Und am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus. 1 Silbergroschen war ein Tageslohn. Er nahm also 2 Tageslöhne und gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Er wollte nicht der Samariter sagen. Also wich er aus. Da sprach Jesus zu ihm, so gehe hin und tu desgleichen. Hier gibt es noch eine weitere Lektion. Er gab ihm 2 Silbergroschen. Das sind 2 Tageslöhne.
Martin,
wenn wir an die kosmische Woche denken, wo ein Tag 1000 Jahre entspricht, dann wären 2 Tageslöhne 2 kosmische Tage. Das wären dann 2000 Jahre.
Martin,
ich wage es nicht, weiterzugehen. Wir würden Ärger bekommen, nicht wahr?
Vielleicht kommt der barmherzige Samariter bald und zahlt das, was in der Herberge getan wurde.
Aha, was der Wirt darüber hinaus getan hat. Nun, das ist ein interessanter Gedanke. Einige unserer frühen Pioniere glaubten, dass die 2 Groschen ein Hinweis auf einen Zeitrahmen von 6000 Jahren waren, weil Jesus um 4000 kam, plus die 2000. Wenn er kommt, wird er denen vergelten, die tatsächlich in der Herberge gearbeitet haben und sich um die Verwundeten, die Zerschlagenen und die Kranken gekümmert haben und nicht auf der anderen Seite vorbeigegangen sind. Noch ein Hinweis darauf, dass die Zeit meiner Meinung nach nicht weit entfernt ist. Nun, lasst uns Jericho ein wenig betrachten. Jeremia 6, Vers 26. O Tochter meines Volks, zieh den Sack an und wälze dich im Staube. Trage Leid wie um den einzigen Sohn und klage bitterlich, denn der Verderber kommt über uns plötzlich. Erste Könige 16, Vers 34. Zur selben Zeit baute Hiel von Bethel Jericho wieder auf. Es kostete ihn seinen erstgeborenen Sohn, Abiram, als er den Grund legte, und seinen jüngsten Sohn, Segub, als er die Tore einsetzte, nach den Worten des Herrn, das er geredet hatte, durch Josua, den Sohn Nuns. Die Stadt sollte nie wieder aufgebaut werden. Sie sollten nie nach Jericho hinuntergehen. Aber sie bauten sie wieder auf. Und es kostete ihn seinen Erstgeborenen und seinen jüngsten Sohn. Das ist ein hoher Preis. Man kann viel verlieren, wenn man versucht, Jericho wieder aufzubauen.
Ja, ja.
Und wir sollten die gleiche Klage erheben, wir müssen trauern, wie um einen einzigen Sohn. Denn der Verderber wird plötzlich über uns kommen. Wir müssen vorbereitet sein. Nun, Jesus wurde verachtet, wie wir wissen. In Jesaja heißt es, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Da war kein Platz für ihn. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Johannes sagt, er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannes 8, Vers 47. Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämonen hast? Erkennst du den Zusammenhang? Bezog sich Jesus auf sich, als er diese Geschichte erzählte?
Ja.
Jesus sagte, dass seine Last leicht ist, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Verlangt er also etwas Schwieriges von uns?
Nein.
Geh hin und handle ebenso.
Und er wird das Gute in dir tun, wenn du es zulässt.
Was ist also unsere Aufgabe, während wir auf die Wiederkunft warten? Was haben die Hirten getan? Sie haben gewacht.
Ja.
Wann?
Die Herde gehütet. Nachts.
Bei Nacht. Was ist das Zweite, das wir tun müssen? Wir sollten die Verlorenen suchen. Wir sollen hingehen und die Wunden derer verbinden, die ein gebrochenes Herz haben. Wir sollen sie in die Gemeinde bringen. Was mit den Leviten und dem Priester?
Sie werden vorbeigehen.
Sie werden in der Gemeinde sein, oder?
Richtig. Wir sollten sie auch so behandeln wie die, die neben der Straße lagen.
Also sollen wir auch für sie beten und ihnen helfen? Also, mir schreiben oft Leute und sagen dies und das andere wurde gerade in einer Predigt gesagt. Was soll ich da tun? Ich sage, bete für den Mann. Der Mann braucht Gebet. Aber er ist ein Pastor in der Kirche. Nun, dann braucht er mehr Gebet.
Genau.
Weißt du, oft kann ich sagen, wo er studiert hat, was er getan hat und so weiter, aber lassen wir das. Es ist erstaunlich. Und weißt du, wer schreibt? Junge, brennende Neubekehrte. Sie erkennen, wenn etwas nicht stimmt und wenn jemand nicht will, dass der Herr wiederkommt. Wir müssen also auf Jesu Mission schauen. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Das ist also unsere Aufgabe, oder?
Richtig.
Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind.
Dem, der neben der Straße liegt.
Okay. Den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Also das Evangelium den Unbekehrten zu verkünden. Wird man geliebt oder wie ein Samariter behandelt?
Ja, man wird gehasst.
Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und ein Tag der Rache unseres Gottes zu trösten alle Trauernden. Kommt Christus eines Tages wieder? Also gut, ihr müsst also das gute Jahr des Herrn verkünden. Jetzt ist die Zeit der Erlösung. Aber ihr müsst auch die Wiederkunft Christi verkünden. Wem? Zu trösten alle Trauenden, um den Trauenden von Zion zu verleihen, dass ihren Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Das war das Werk Christi. Warum hat sich das Mädchen umgebracht? Weil ihm nie beigebracht wurde, dass es Schmuck statt Asche, Freude statt Trauer und ein Feierkleid statt einem betrübten Geist gibt. Ist es nicht traurig?
Das ist heute ein ständiger Trend. Wir haben all das verloren. Deshalb ist die Welt in dem Zustand, in dem sie ist.
Ist es nicht an der Zeit, dass das Volk Gottes diesem Ruf folgt? Jesaja 42, Vers 6. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Dieses Thema ist stets präsent. Wir sollen evangelisieren. Wir dürfen nicht wie der Priester und der Levit sein. Wir müssen Menschen da abholen, wo sie sind. Wir dürfen nicht vor den Blutenden weglaufen. Wir sollen sie verbinden und sie in die Herberge bringen.
Ja.
Und übrigens sind diese Löhne schon fast verbraucht.
So ist es.
Die 2 Groschen sind futsch.
Sie sind weg.
Okay. Jesaja 43. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir ist kein Gott gebildet worden, und nach mir wird es keinen geben. Was ist hier wichtig? Du sollst ein Zeuge sein? Wozu sollte man ein Diener sein? Ihm zu kennen und zu glauben. Zu zeigen, wer er ist, dass er Gott ist. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter.
Martin,
wie passt das zu interreligiösen Beziehungen? Man darf keine Kompromisse machen. Man muss die Menschen zum Erlöser führen. Es gibt keinen anderen Retter.
Was bringt es also, sich um die Ökumene zu bemühen?
Gehen wir einen Schritt zurück. Ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht. Ökumene. Warum ist Ökumene in den Augen der Welt notwendig? Ist es nicht, um einen Kompromiss zu erreichen, in dem wir alle sicher nebeneinander leben können?
Ja, das ist ihr Ziel, ja.
Na gut. Schließt die Notwendigkeit der Ökumene nicht automatisch die Wahrheit aus?
Ja.
Sonst bräuchte man keine Ökumene. Man hätte nur eine Wahrheit.
So ist es.
Sobald man also die Ökumene braucht, verbreitet man eine Lüge.
Ja, richtig. Denn dann leugnen selbst die, die in dieser Ökumene sind, etwas.
Sie gehen bei etwas Kompromisse ein.
Ja.
Um jemanden entgegenzukommen, der nicht akzeptieren will, was auch immer es ist. Deshalb kann die Ökumene nicht von Gott sein. Punkt. Denn es ist eine mangelnde Bereitschaft, um der Wahrheit willen Opfer zu bringen.
Je mehr man darüber nachdenkt, erkennt man, dass Gott nicht in einem ökumenischen Konzil sein kann.
Er kann es nicht. Er kann bei der Wahrheit keine Kompromisse eingehen.
Nein.
Es gibt nur eine Wahrheit. Es gibt nur einen Erlöser und nur einen Weg zur Erlösung. Erlösung durch Werke darf nicht mit Erlösung durch Glauben vertauscht werden. Deshalb kann es keine Erlösung zur Rechtfertigung geben, die Werke einschließt. Denn Werke haben nichts mit Rechtfertigung zu tun. Werke sind eine Auswirkung und sie sind Heiligung. Kompromisse sind also nicht mit der Wahrheit zu vereinbaren. Im Epheserbrief heißt es in Kapitel 3, Abvers 9, und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott sein Geheimnis ins Werk setzt, das von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund werde die Mannigfaltigkeit, Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Jesus Christus, unserem Herrn, durch den wir Freimut und Zugang haben, in aller Zuversicht durch den Glauben an ihm. Die Aufgabe der Gemeinde ist es, die Botschaft der Erlösung zu verkünden und der Welt Hoffnung zu bringen. Und dafür gibt es nur einen Weg. Da kann man keine Kompromisse eingehen.
Das ist so wichtig, weil man glaubt, dass es bei der Ökumene Hoffnung und Segen geben wird. Aber das ist die Lüge, die falsche Hoffnung.
Ja, man vertuscht es. Man vertuscht es und macht bei Themen, die für die Errettung wesentlich sind, Kompromisse. In Johannes Kapitel 6 lesen wir, da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewiges Lebens. Wenn man nicht das Fleisch des Sohnes Gottes isst und sein Blut trinkt, hat man keinen Anteil an ihm. Und sie gingen alle weg. Wollt ihr auch gehen? Sagte Jesus. Petrus antwortete und sprach, zu wem sollen wir gehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Sollte man das nicht einem ökumenischen Rat und einer interreligiösen Beziehung sagen? Wenn ihr nicht akzeptiert, dass ihr das Fleisch essen und das Blut des Sohnes trinken müsst, um ihn zu verinnerlichen, habt ihr keinen Anteil an ihm. Und wenn sich alle abwenden, bleibt vielleicht Petrus übrig und sagt, wohin soll ich gehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Johannes 3, Vers 15. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es kommt immer auf diesen Tag zurück, oder?
Ja.
Die selige Hoffnung.
Wie kann man Hoffnung bringen, wenn man nicht von diesem Tag spricht?
Richtig. Und Johannes 17, Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Es ist so klar. Unser Auftrag ist so klar, dass es keinen anderen oder eine andere Variante geben kann. Dies oder nichts. Wir haben den Vers im Römerbrief schon einmal gelesen, dass wir Ausdauer im Wirken des Guten haben müssen. Und 1. Johannes 5, Vers 11 sagt, und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Und was wir bitten, empfangen wir von ihm, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Kann man sich von einem dieser Punkte trennen?
Nein. Und noch einmal, wir wiederholen uns ständig, deshalb kann man nichts ersetzen und keine Kompromisse eingehen.
Man kann keine Kompromisse eingehen. So ist es eben. Und der Erlösungsplan sagt, dass wir Sünder sind. Ohne einen Erlösungsplan sind wir hoffnungslos. Und dieser Erlöser ist Jesus Christus. Und er kann uns seine Gerechtigkeit, an der wir keinen Anteil haben, zurechtschreiben, damit wir an seinem Leben und seiner Gerechtigkeit Anteil haben können. Dies ist ein wunderbares Evangelium der Erlösung. Es gibt kein anderes. Und wir müssen die Gebote halten, weil wir wieder in Einklang mit Gott kommen müssen. Nicht um gerettet zu werden, sondern weil wir gerettet sind. 1. Timotheus 6, Vers 11. Aber du, Mensch Gottes, fliehe das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast, dass du Bekenntnisse vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Ort, der alle Dinge lebendig macht und vor Jesus Christus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, das gute Bekenntnis, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrt bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Martin, das ist der Kern der Sache. Ein Kompromiss ist nicht möglich. So ist es eben. Und so wird es auch bis zum Ende bleiben. Das ist unser Marschbefehl. Das ist unsere Aufgabe.
Und unsere Hoffnung.
Ja, und es wird in der Wiederkunft Christi gipfeln. Also Martin, wenn wir das tun, können wir mit allen anderen Gläubigen sagen, das ist unser Gott. Wir haben auf ihn gewartet. Er wird uns retten. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir leben in dieser dramatischen Zeit, in der sich diese Dinge ereignen werden. Wir gehören zur Generation, die diese Dinge erleben wird, wenn wir treu bleiben. Hilf deinem Volk, nicht aufzugeben, sondern die Bemühungen zu verstärken. Und lass uns feststehen in der seligen Hoffnung auf das Wiederkommen von Jesus Christus. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.